Ein herzliches Willkommen zur 58. Folge von Update Klima und Energie, die 19. Episode der zweiten Staffel. Heute geht es um die Frage, wie retten wir die Welt vor der Klimakrise? Ja, ein wichtiges Thema ohne Frage, ein sehr existenzielles Thema. Und ich habe heute einen besonderen Gast hier, worüber ich mich sehr freue, und zwar Lena Schiller vom Holozän-Projekt. Liebe Lena, herzlich willkommen.
Hallo, hallo Stefan. Schön, dass ich da bin,
Ja,
da sein kann.
Freut mich, dass du hier bist. Holozän-Projekt, viele werden davon noch nicht gehört haben, ist eine neue Initiative. Darauf gehen wir gleich ein. Dann natürlich schon der Name klingt vielversprechend. Du engagierst dich jetzt für das Holozän-Projekt, wo es um einen Plan geht, darum, wie die Welt, ich sage jetzt mal bewusst, gerettet werden kann in dieser Krise, in der wir uns befinden. Aber bevor wir uns diesem Projekt zuwenden, erklär doch mal ein bisschen, erzähl ein bisschen von dir selber. Ich habe dich ja kennengelernt, als du in der Klimabewegung sehr engagiert warst. Da sind wir uns begegnet, virtuell, ich weiß ja auch mal im echten Leben. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Werdegang, wie du Teil der Klimabewegung geworden bist, beziehungsweise wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
Ja, also genau, ich bin also Jungmutter geworden. Ich habe 4 Kinder bekommen und meine Kinder sind mir ganz wichtig. Ich habe sehr viel gelernt und gearbeitet, damit sie gute Bedingungen haben. Also ich habe zum Beispiel eine Schule gegründet, in der und da ist viel Arbeit reingeflossen in diese Schulgründung. Und meine Tochter hat mit 6 Jahren ein Weltprojekt machen wollen in dieser freien Schule. Und ich habe damals Waldprojekt verstanden und wir sind also in den Wald gegangen und haben geguckt. Und ich konnte es ihr nicht recht machen. Also alles, was ich vorgeschlagen habe, war falsch. Und dann sagte sie plötzlich: Mama, du verstehst es nicht, ich möchte die Welt retten. Und viele Jahre später ist mir erst klar geworden, es war ein Weltprojekt, aber einfach dieses große, also dieses dringliche Bedürfnis, die Welt zu retten. Ja, ich glaube, das ist in dem Augenblick auch in mir entstanden. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht für mich vorgesehen, aber ich glaube, das hat das initiiert. Zu einem späteren Zeitpunkt, dann hatte ich so ein eigenes Dringlichkeitsempfinden, dass wir uns in einer Krise befinden, die jetzt oder nie gelöst wird. Das war einfach so ein Gefühl. Ich war ganz rastlos, ruhelos und ich glaube auch ausgelöst durch dieselbe Tochter, die morgens sagte: Mama, ich habe die Mücke getötet. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, aber dann habe ich die Mücke getötet. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Und dann habe ich gesagt: Du hast sie nicht viel früher getötet. Und sie sagte: Ja, 75% Insekten sind schon ausgestorben. Und es hat mich auch so sehr angerührt, dass ich dachte, ich habe Verantwortung. Wir müssen in der Tat diese Krisen lösen. Und ja, es hat so politisches Engagement bewirkt. Ich habe dann gesehen, Politik ist ein sehr langsames, sehr träges, nichtsdestotrotz entscheidendes Instrument. Und zusätzlich zum politischen Engagement habe ich also auch das erste Mal so einen Moment von Hoffnung gehabt, als Fridays for Future in großen Mengen auf die Straße gegangen sind. Und da erst habe ich tatsächlich auch die Klimakrise als Krise begriffen und angefangen darüber zu lernen. Und ja, es hat mich dann zu Schools for Future getrieben, könnte man sagen. Auch da habe ich viel gelernt über die Klimakrise, über die Dringlichkeit, über die Zusammenhänge der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre. Woher kommt das alles? Also was hat das mit der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas zu tun? Und was passiert, wenn wir Kipppunkte überschreiten? Was sind die Folgen der Klimakrise für die Menschheit? Und welches sind auch die Lösungen dafür? Also das heißt, dort habe ich ganz viel gelernt, dann umso mehr die Proteste verstanden Auch mit zivilem Ungehorsam bin ich dann in Berührung gekommen. Auch das, wenn man einmal verstanden hat, in welcher Lage wir uns befinden, dann ist das alles sehr gut nachzuvollziehen. Und wenn man einmal gesehen hat, wie langsam Politik sich bewegt und auch verstanden hat, wie unzureichend die Ziele der Politik derzeit sind, ja, dann treibt es einfach einen um. Also seither tue ich nichts anderes mehr. Ich habe meine therapeutische Tätigkeit ganz beiseite gestellt. Also nur noch Freunde und Familie kommen in die Gunst meiner Fähigkeiten und widme mich ganz dem Aufhalten der Klimakrise oder dem Stoppen der Klimakrise.
Ich erinnere mich ja schon aus den 80ern, also die Themen waren ja da ähnlich bedrückend subjektiv gesehen, ne? Saurer Regen und Waldsterben und Atomkatastrophe und Wettrüsten und so weiter. Dass dann damals auch schon so sozusagen so psychologisch auch gesagt wurde, dass es tatsächlich den Menschen auch sozusagen einfacher ist, dann, wenn man sich selbst irgendwie mit engagiert und wenn es einfach ist, indem man seinen Unmut da zum Ausdruck bringt. Das hast du jetzt dann irgendwann mal gemacht. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass du auch dich selbst an zivilen Ungehorsam mit beteiligt hast. Das heißt, du bist vor einigen Jahren dann auch mit auf die Straße gegangen, hast dich als Teil der Klimabewegung verstanden.
Genau genommen war meine Tochter zuerst auf der Straße. Also habe den Hungerstreik der letzten Generation, den Aufruf zum Hungerstreik, habe ich tatsächlich in Berlin wahrgenommen. Also ich habe an Versammlungen von Extinction Rebellion teilgenommen und an Demonstrationen teilgenommen und irgendwann erreichte mich der Aufruf zum Hungerstreik und der hat mich wieder so tief berührt. Also so junge Menschen, die in den Hungerstreik gehen, aus Verzweiflung und verzweifelt darauf aufmerksam zu machen, dass die Ziele der Politik nicht ausreichen, um ihre Zukunft zu sichern. Das hat so ganz tief mein Mutterherz berührt und auch als Therapeutin habe ich mich ich habe mich so verantwortlich gefühlt und habe dann meine Hilfe angeboten. Und von da an auch die weiteren Unternehmungen der letzten Generation. Es war ja der Hungerstreik, der dann zum Aufstand der letzten Generation, in den Aufstand der letzten Generation mündete, verfolgt. Als dann ein Vortrag von Lea Bonacera in Oldenburg angekündigt war, habe ich den besucht und ja, war damals ganz früh sozusagen dabei, also ich war die einzige Teilnehmerin bei diesem Vortrag und sie war noch auf der Suche nach den ersten 30 Beteiligten der letzten Generation. Und wenn sie die zusammenbringen brachten, dann wollten sie also starten mit den Straßenblockaden, um darauf aufmerksam zu machen und den Kanzler zur Ehrlichkeit bezüglich der Klimakrise zu bewegen. Und so dringlich, so bewusst mir die Dringlichkeit war, so schockiert war ich auch und habe auch versucht, Einfluss zu nehmen, aber die Entschlossenheit war also ganz klar und völlig unbeirrbar sind sie diesen Weg gegangen und haben damit ja eine unglaubliche Aufmerksamkeit erregt. Und ich habe es von da an verfolgt und irgendwann sagten die Freunde meiner Tochter eigentlich, als sie davon erfuhren, können wir da mitmachen? Und ich habe es dann für sie herausgefunden und ich habe schließlich meine Tochter auch dabei unterstützt bei diesem Protest. Und ja, ich denke, das hat so ein sehr starkes Signal gesetzt. Ja, also das erste Kind auf der Straße. Ich war bei diesem Protest dabei. Und hinterher gab es ja viele Kommentare natürlich. Einer davon war, wieso klebt sie sich nicht selbst auf die Straße? Und ich dachte mir, ja. Stimmt eigentlich, weil meine Tochter ist nicht strafmündig und insofern oder war zu dem Zeitpunkt nicht strafmündig und insofern hat es nicht die gesamte Konsequenz, die dieser zivile Ungehorsam haben soll, also inklusive der Gerichtsbarkeit, die ja aufgerufen ist, über die Notwehr sozusagen zu entscheiden, also anzuerkennen, dass wir eine Bedrohung unserer Demokratie entgegensehen, die diesen zivilen Ungehorsam straffrei werden lässt. Ja, und ich bin dann diesen Weg selbst gegangen und ich habe mich zweimal an Straßenblockaden beteiligt und dafür auch vor Gericht verantwortet. Und ja, das und ohnehin die letzte Generation unterstützt bei ihren politischen Gesprächen.
Hast du da sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wie ernst dir du bewusst bist, dass die Lage ist, was die Klimakrise angeht. Also ich habe ja sozusagen so in den 80ern, ich habe es ja schon gesagt, für mich war damals die Situation schon so bedrückend, dass das dann für mich so ein bisschen so die Befreiung war, als ich dann Hermann Scherer kennengelernt habe und gemerkt habe, oh, da bietet ja jemand, schlägt jemand eine Lösung vor. Und dann habe ich ja vor über 20 Jahren angefangen, für erneuerbare Energien und Energiewende zu arbeiten. Habe mich dann fürchterlich gefreut, als dann die große Klimabewegung aufkam, 2019 und Greta und alles, was da kam, die ja unglaublich in die Breite ging. Auf einmal waren das dann, waren wir da sozusagen keine Exoten mehr, sondern das war ja dann die in der Breite der Gesellschaft. Nun hast du erzählt von der letzten Generation vor allem. Gibt ja auch andere auch, die dann zivilen Ungehorsam ausüben. Das ist dann natürlich nicht mehr ganz so von der Mehrheit getragen gewesen, war dann auch kontrovers. Und da hat sich ja auch immer so die Frage gestellt nach den ersten großen Demos 2019, 20, wie geht das jetzt alles eigentlich? Nee, 2018 ging es ja an mit Greta. Wie ging das jetzt? Wie geht das jetzt eigentlich alles weiter? Ich habe dann immer auch gehofft, dass sozusagen die Frage, also wo ich seit vielen Jahren arbeite, die Lösungen, dass die dann auch mit aufgenommen werden von der Klimabewegung und dass die eingefordert werden. Dass also nicht nur um diese sozusagen dieses Abwehr geht, wir wollen keine fossilen mehr und keine Atomenergie sowieso nicht natürlich, sondern auch wir, das ist, was wir wollen und das können wir auch selber machen. Bist du jetzt gerade an einem interessanten Punkt, weil du, darüber wollen wir eigentlich vor allem heute reden, weil du jetzt gerade mit einer derjenigen bist, die dieses Holozän-Projekt startet. Und das ist ja was ich bislang von euch gehört habe, was ja sozusagen sogar über den Energiebereich, der sicherlich ein ganz wichtiger ist, hinausgeht. Magst du dazu jetzt ein paar Sätze sagen? Holozän-Projekt, wahrscheinlich haben die meisten von meinem Publikum überhaupt noch nicht gehört davon, was das ist.
Ja, das Holozän-Projekt ist sicherlich ein Menschheits- oder ein Generationenprojekt, das unbedingt erforderlich ist, um die menschliche Zivilisation zu retten. Also die notwendigen Maßnahmen, um die Welt zurückzubringen zu den planetaren Grenzen von 350 ppm Treibhausgasen in der Atmosphäre. Also zurückzubringen zu 1 Grad Erderwärmung, könnte man das wissen. Also zurückzubringen in das stabile klimatische Zeitalter des Holozäns oder darin zu behalten. Denn wir sind dabei, das Holozän, welches eben so die letzten 11.700 Jahre ein stabiles Klima für uns bereitgehalten hat, zu verlassen und in einer Zeit hinter den Kipppunkten sozusagen in eine sich irreversibel, unwiederbringlich aufheizende Heißzeit zu übergehen. Und dieses ist noch aufzuhalten. Also die Welt kann noch zurückkommen zu 350 ppm in der Atmosphäre und 1 Grad Erderwärmung, wenn die richtigen Maßnahmen jetzt getroffen werden und die fossilen Emissionen durch die Verbrennung von Öl, Kohle, Gas im Wesentlichen entstehen, auch noch an vielen anderen Stellen. Aber ist natürlich erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur Lösung. Also mindestens 60% am Lösungsanteil hat die Umstellung auf erneuerbare Energien, was nicht nur machbar, sondern auch wirtschaftlich ist. Also nur die fossile Industrie möchte das natürlich nicht gerne und wehrt sich mit Händen und Füßen gegen ihren Untergang. Aber die erneuerbaren Energien haben einen großen Anteil daran und die kohlenstoffsenkende Land- und Forstwirtschaft ist ein wesentlicher weiterer Aspekt und natürlich die Umstellung auf eine emissionsfreie Kreislaufwirtschaft. Ein ebenso wichtiger Aspekt. Und Diese drei Felder sollen im Holozän-Projekt modelliert werden. Also es soll gezeigt werden, wie die Welt noch rechtzeitig umstellen kann von fossil auf erneuerbar, und zwar in allen Bereichen. Und wie eben auch die Potenziale von Kohlenstoff senken, sowohl die technischen als auch die natürlichen. In allen Regionen der Welt genutzt werden können. Ja.
Also
Daraus sollen
ihr.
politische Handlungsempfehlungen, dann natürlich auch die Umsetzung soll auch aus politischen Handlungsempfehlungen heraus unterstützt werden und aber auch durch die wirtschaftliche Umsetzung. Also Investitionen sind ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Lösung der Klimakrise.
Wollen wir jetzt dann nochmal dann ein bisschen vertieft einsteigen? Vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Ihr nennt das Holozän-Projekt. Nun ist das Holozän von manchen ja schon für beendet erklärt worden. Es wurde ja der Begriff Anthropozän schon eingeführt, also das Zeitalter, das jetzt als neues geologisches Zeitalter, weil der Mensch die Erde jetzt schon so geprägt hat, dass das auch in ja, Millionen Jahren noch erkennbar deutlich sein wird. Ihr grenzt euch davon bewusst ab und wollt sagen, also Anthropozän, nein, wir wollen, dass das Holozän weitergeht und dass die Menschen sich ein bisschen zurückhalten. Ist das, wie man den Namen verstehen muss?
Nein, nein, ich denke, die stabilen klimatischen Verhältnisse des Anthropozäns, Entschuldigung, des Holozäns sind das, worum es bei der Namensgebung geht. Also wir wollen das Holozän nicht verlassen. Wenn nun das Anthropozän, das heißt ja menschengemachtes Neues, also meinetwegen sind wir am Ende des einen und am Anfang des anderen, aber wir möchten die stabilen klimatischen Verhältnisse behalten, denn ansonsten wird der Name bald Geschichte sein und untergegangen, so wie die menschliche Zivilisation auch. Also die Umbenennung in Anthropozän ergibt nur dann einen Sinn, wenn der Mensch auch in der Lage ist, sich die Lebensbedingungen zu erhalten. Also wenn dieses menschengemachte neue Zeitalter ja in einem Welt von morgen erschafft, in der die viel grüner ist und diverser und in der der Kohlenstoff erstens mal nicht mehr in die Atmosphäre emittiert wird durch die fossile Energieerzeugung, sondern alles umgestellt ist auf erneuerbare und fossilfreie Rohstoffe, kohlenstoffsenkende Landwirtschaft. In vielen Fällen kann man ja beides gleichzeitig machen. Also das heißt, der Anbau von bestimmten Pflanzen, die dann für Biokunststoffe verwendet werden, ist sowohl kohlenstoffsenkend als auch im späteren Produkt emissionsfrei. Also die technischen Lösungen oder technologischen Lösungen sind schon vielfach entwickelt, nur noch nicht in der notwendigen Art und Weise und Systematik oder systematisch umgesetzt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen zeigen, wie die Welt in allen Regionen, also in 800 Regionen der Welt, zu jeder Stunde des Jahres durch erneuerbare Energien der Energiebedarf gedeckt werden kann und welche Potenziale zur Kohlenstoffsenke beigetragen werden können in allen Regionen, wo Potenziale, in welchen Regionen, welche Potenziale sind für den Anbau von Algen für Biokunststoffe oder Pflanzen zur Ölgewinnung oder ja, da gibt es also verschiedene. Wir werden die 140 Technologien identifizieren, die die höchsten Potenziale haben und dieses modellieren und daraus Strategien entwickeln können, wie die Welt zurückkommen kann zu einer Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, die hinter der planetaren Grenze liegt. Also und damit das Risiko von Überschreitungen von Kipppunkten abbauen.
Nun, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie ist denn diese Initiative entstanden? Also es gab kürzlich ein Treffen in Berlin, bei dem ich leider persönlich nicht teilnehmen konnte. Hätte ich auch gerne gemacht. Da gab es ein paar sehr interessante Teilnehmer, Leute, die in dem Bereich teilweise schon seit vielen, vielen Jahren sind. Magst du ein bisschen erzählen, welche Gruppe sich da versammelt und wie da die Strukturen bislang sind? Also Holozän-Projekt. Ist das einfach eine lose Zusammenschluss von einzelnen Personen? Sind da Organisationen beteiligt? Wie wird das Projekt im Moment aufgesetzt und was ist da geplant?
Das sind viele Fragen. Also geplant ist die Gründung einer Holozän-Stiftung, da das Unterfangen natürlich Jahrzehnte dauern wird am Ende. Also die Forschung selbst ist über 4 Jahre angesetzt, aber die Umsetzung soll auch von dieser Holozän-Stiftung begleitet werden. Und Initiative ging sicherlich aus stark von Hans-Josef Fell, der Vater des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, der zusammen mit Hermann Scheer oder Co-Autor des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, der das damals mit Hermann Scheer durchgebracht hat. Und ja, dieses wurde ja auch vielmals in der Welt kopiert und hat zu einer großen Entwicklung der Solarenergie beigetragen. Und aus der politischen Erfahrung heraus kann Hans-Josef sagen, dass es ein solches Projekt, also so eine Planung unbedingt braucht, damit politische Entscheidungen getroffen werden können. Also es ist so eine Grundlage für internationale Vereinbarungen. Und ohne dass wir diese Potenziale und Bedarfe für die ganze Welt abbilden, wird es auch keine internationalen Vereinbarungen geben können, auf denen ja die notwendigen Maßnahmen dann ergeben können, damit wir es noch rechtzeitig schaffen. Denn wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit zum Experimentieren, sondern wir müssen schnellstmöglich diesen Wechsel von fossil auf erneuerbar machen.
Ich hatte vor einigen
Zusammen
Folgen,
mit
hatte
der
ich, ja.
Universität, mit der LUT, also Christian Breyer ist sicherlich der meiste Wissenschaftler in der Energiemodellierung und schon lange mit seinem Team schon lange an diesem Konzept zum Holozän-Projekt beschäftigt. Wir haben noch weitere Universitäten, also schon ein ziemlich breites wissenschaftliches Team. Wir haben die besten dafür geeigneten Teams identifiziert und natürlich werden wir noch weiterhin wachsen. Also es wird ein internationales Forschungsvorhaben, das sehr auf Kooperation ausgelegt ist. Also das heißt, ja, man könnte sagen, ein riesiges internationales Weltrettungsprojekt.
Das hört sich sehr spannend an. Ich wollte gerade
Ich glaube,
sagen,
ich habe
ich habe.
einige Fragen nicht beantwortet. Entschuldigung. Ich
Können wir
glaube, ich habe
gerne.
einige Fragen nicht beantwortet. Das waren so viele auf einmal.
Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und vielleicht jetzt nochmal bei der Antwort, weil da ergeben sich ja wieder neue Fragen. Also ich wollte erst mal sagen, ich hatte vor einigen Folgen, hatte ich Cher Ponte-Nagel zu Gast. Auch hier, die natürlich mit Hermann Scheer sehr viel auch vorbereitet hat und genau die Arbeit, die Ursula damals gemacht hat im Bereich der Energiepolitik, also viele Studien, das kann ich wirklich nur bestätigen, auch aus dem Gespräch nochmal raus, dass das sehr, sehr wichtig war für die Politik dann, ne? Dass man also damit viele Impulse geben konnte. Also ich habe jetzt verstanden, ihr habt Hans-Josef Fell zum einen als eine Persönlichkeit, die natürlich auch für sich schon Autorität hat, arbeitet auch mit Wissenschaft zusammen. Das heißt, die La Paranta-Universität, die ja auch schon globale Szenarien für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien gemacht hat, ne? Das sind sozusagen so mit die
Ja,
Anfangspunkte, aber
also
starker
Wissenschaft.
wissenschaftlicher Anspruch.
Ja, es ist also es ist ein Forschungsprojekt in erster Linie, welches verschiedene Anteile hat, also sowohl Energiemodellierung in bisher nicht dagewesener Auflösung, also in 800 Regionen zu jeder Stunde des Jahres soll der Energiebedarf modelliert werden. Und auch die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen modelliert werden. Es soll aber auch modelliert werden, wie Kohlenstoffsenken Potenziale da sind und genutzt werden können, welche Materialien angebaut werden können, beispielsweise für Produkte, Ausgangsprodukte in der Chemie. Industrie. Da haben wir eine Universität in England, die Purdue-Universität mit Professor Dr. Dahlheimer, die diesen Bereich der Kohlenstoffsenken, der natürlichen Kohlenstoffsenken modellieren wird. Ja. Also die
Kohlenstoffsenken
Energy
wirft
Watch
natürlich
Group.
gleich die Frage auf, jetzt haben wir gerade Diskussion, das vielleicht auch mal klar an der Stelle mal klarzustellen, wirft gleich die Frage auf, im Moment wird ja stark kritisiert von, ich sage jetzt mal, unseren Kreisen, die das Thema Capture and Storage, das heißt Speicherung von Kohlendioxid, aus, nachdem Emissionen entstanden sind. Das ist aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht, was ihr da vorschlagen werdet oder was er als Technologie mit in Erwägung zieht, sondern du hast von natürlichen Kohlenstoffsenken gesprochen, das heißt zum Beispiel Wälder oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ganz sicher wird der, also die Purdue-Universität wird auf jeden Fall den Schwerpunkt auf die natürlichen Kohlenstoffsenken legen. Sichere technische Lösungen werden sicherlich auch modelliert werden. Also wir müssen die Lösungen zur Kohlenstoffsenkung sämtlichen Erwägungen ziehen. Aber natürlich muss die Nachhaltigkeit gegeben sein in allen Unterfangen. Also
Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt zwischendurch unterbrochen, weil du hattest noch erzählt jetzt von anderen Bereichen, mit wem ihr da arbeitet. Das hast jetzt genannt eine andere Universität, die jetzt in dem Bereich besonders stark ist. Und dann hattest du einen dritten Bereich gesagt, das ist die Kreislaufwirtschaft, wo man ja, also nach dem Verständnis eigentlich die erneuerbaren Energien ja auch per Definition im Kreislauf sind. Das heißt, da geht es dann um Materialströme oder wie ist da das Konzept, das er da andenkt?
ja, zum Beispiel auch um die Ausgangsstoffe und auch um den Anbau der Ausgangsstoffe, die benötigt werden, um eine fossilfreie Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.
Und ihr habt, das hast du jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, das ist durchaus ein internationales Team. Das heißt, die Initiative geht jetzt erstmal von Deutschland aus. Aber die Netzwerke, mit denen ihr da arbeitet, sind dann durchaus international.
Ja, also wir bauen auf jeden Fall ein internationales Netzwerk. Wir haben schon Menschen, die in China Kontakte für uns machen. Auch auf dem afrikanischen Kontinent sind wir schon vertreten. Wir haben Kooperationen mit australischen Wissenschaftler, Mark Jacobson. Es gibt also bereits Unterstützungszusagen in der ganzen Welt, könnte man sagen. Ja, es soll drei Modellregionen geben, also Pilotprojekte in drei Regionen der Welt, in Afrika, Indien und Europa, Berlin, Brandenburg. Also da soll beispielhaft gezeigt werden, wie die Ergebnisse des Holozän-Projekts in politische Handlungspläne umgesetzt werden können und auch durch wirtschaftliche Investitionen ja in die Umsetzung begleitet werden. Ja, zum Anfassen sozusagen
Du bist da jetzt selbst mit
Just
beteiligt. Das
Transition
heißt, ihr seid jetzt dabei,
in
seid ihr
der
dabei, jetzt noch
Organisation.
die Netzwerke zu schaffen. Es geht auch, soweit ich weiß, jetzt noch um darum, finanzielle Ressourcen aufzutreiben. Ihr seid auf der Suche nach Unterstützung. Welche Art von Unterstützung? War vielleicht auch hier im Publikum?
Ja, richtig. Also die Finanzierung des Projektes, das ist, was wir gerade organisieren. Also natürlich auch die Verbreitung und die Kommunikation und Vernetzung. Aber die wissenschaftlichen Teams sind jetzt erstmal aufgestellt. Also das heißt, das Projekt kann an den Start gehen, sobald die Finanzierung aufgestellt ist. Und da wird es jetzt im ersten Moment 2 Millionen brauchen, damit die Teams anfangen können zu arbeiten und dann in den nächsten Jahren jeweils 3 Millionen, bis das Projekt umgesetzt ist. So, dass wir Ja, wir sind aber zuversichtlich, dass das gelingt. Also es ist für ein so großes Vorhaben im Grunde nicht sehr viel Geld und es ist notwendig, es ist machbar und es lohnt sich.
Und ihr habt jetzt 4 Jahre, habt ihr jetzt angepeilt, hast du gesagt. Da kommt auch dann der Gesamtbetrag, den er da anstrebt. Wenn euch jetzt jemand unterstützen will, gibt es schon eine Website oder wird es das geben? Oder wie kann man sich dann informieren? Wie kann man sich mit euch in Kontakt setzen?
Ja, also es gibt eine Website, holocenproject.org, auf der findet sich auch die vollständige Projektbeschreibung.
Ist
Und
Englisch vermutlich, ne?
über
Englisch buchstabiert,
auf,
Holozän.
auf Englisch, ja, es ist auf Englisch, das stimmt. Und über die Kontaktadresse kann man natürlich uns auch erreichen.
Also www.holo10 mit C, Projekt auch mit C.org.
Richtig, ja.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass sich dann da viele melden. Wie ist deine Einschätzung dann? Also, wenn man dann nach 4 Jahren ein Produkt hat, was wollt ihr dann haben, wo ihr dann vorstellt, was getan werden muss? Habt ihr dann schon eine Vorstellung, wo das dann konkret eingespeist werden soll? Soll das dann zum Beispiel bei der Weltklimakonferenz vorgestellt werden? Oder wollt ihr dann an Regierungen ran? Was wollt ihr dann mit den Ergebnissen machen?
Ja, also es wird auf jeden Fall schon Zwischenergebnisse geben. Also es soll bereits nach dem ersten Jahr Zwischenergebnisse geben, die auf der nächsten COP auch vorgetragen werden können, also die schon Einfluss nehmen auf die Benennung finden. Also wir möchten Einfluss nehmen auf die wissenschaftliche, ja, auf die Welt der Wissenschaft und die Welt der Politik, also politische Handlungsempfehlungen, wie gesagt, im ersten Jahr bereits modellhaft für einzelne Regionen, also insbesondere Berlin-Brandenburg. Und nach 4 Jahren sollen politische Handlungsempfehlungen für alle Regionen der Welt möglich sein. Die Daten werden Open Source zur Verfügung stehen. Also das heißt, auch außerhalb des Projektes können diese Daten Verwendung finden und die Modelle genutzt werden, um die besten, effektivsten und auch wirtschaftlichsten Mittel des Klimaschutzes für jede Region der Welt festzustellen und ja, verlässliche Grundlage zu haben für politische Entscheidungen
Nun
und auch
wissen wir ja,
wirtschaftliche Entscheidungen.
ich weiß es auch seitdem ich seit über 25 Jahren tätig bin, auch die guten Argumente helfen oft nicht, weil wir haben immer noch sehr, sehr starke Interessen. Gerade in Deutschland ist die Gaslobby unglaublich stark, verhindert sehr viel an Entscheidungen, was eigentlich wichtig wäre. Wie seid ihr darauf vorbereitet, dass dann da entsprechende Querschüsse kommen, dass möglicherweise Ergebnisse diskreditiert werden. Habt ihr da auch schon angefangen, euch Gedanken zu machen, eine Strategie, sozusagen eine Gegenabwehrstrategie zu entwickeln?
Eines unserer Teams, Fossil Exit von Dr. Pao Yu geleitet wird, diese sozioökonomische Studie, also eine sozioökonomische Begleitstudie machen, so dass wir eben die Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Regionen auch analysieren und, sage ich mal, angepasste, politische Empfehlungen, machen können. Dabei müssen natürlich die Hemmnisse identifiziert werden und die sozialen Gegebenheiten und Berücksichtigungen finden. Also auch da gehe ich davon aus, dass wir von großer internationaler Zusammenarbeit sprechen und Menschen mit entsprechender Expertise an der Empfehlung, an der Ausarbeitung der Ergebnisse beider Studien arbeiten werden. Also ja, diese Dinge werden Berücksichtigung finden.
Also ich finde das ja im Moment doch schon sehr erschreckend, wie man immer wieder jetzt feststellt, gerade von den Rechtspopulisten oder noch weiter, dass das bestimmte Themen, sowas wie eine Wärmepumpe, Elektroauto, wie auch immer was ist, einfach benutzt wird, um schlicht und einfach Stimmung zu machen gegen die Regierung. Da geht es ja gar nicht um die Sachfragen, ne? Sondern es geht ja nur darum, das politische System eigentlich zu stören. Und das halte ich ja im Moment für ganz schwierig, deswegen einen rationalen Diskurs wirklich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu führen, weil der ständig gestört wird. Betrifft auch viele andere Bereiche natürlich auch, ne? Also da denkt ihr, könnt ihr damit umgehen, indem ihr, du hast jetzt gesagt, auch sozusagen die soziologische Seite anseht. Was aus meiner Sicht ja immer auch sehr wichtig ist, ist das Thema, wie die Leute, ich sag, in die Lage versetzt werden, empowered werden, dass sie selbst merken, wenn ich Teil des Wandels bin, habe ich selbst auch was davon. Also sprich, das, was wir in Deutschland unter Bürgerenergiewende bezeichnen, sind solche Ansätze auch, werden die auch, spielen die eine Rolle? Wie weit wurden die bislang schon diskutiert?
Ja, natürlich ist das alles Teil des Wissens, das vorhanden ist. Also Dezentralität bei der Energiewende ist sicherlich sehr wichtig. Also wird beides modelliert werden, sowohl zentrale als auch dezentrale Ansätze. Aber Entschuldigung, ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, also im Moment ist der Diskurs ja oft so, dass die Leute in Abwehrhaltung geraten, weil durch Populisten falsche, also irrationale Diskussionsbasis da ist. Wenn die Leute, aber ich sage jetzt mal ein Beispiel, also wir hatten jetzt gerade einen Bürgerentscheid in Eltville im Rheingau, wo eine Genossenschaft selbst den herbeigeführt hat, die einen Windpark bauen will. War das sozusagen eine Bewegung von unten nach oben, wo die Leute in der Lage waren und sich selbst auch in die Lage jetzt versetzt haben, da wurde in dem Bürgerentscheid dieser Windpark angenommen, während wir ja vor 3 Wochen in Bayern eine Ablehnung hatten, weil es einen Investor gab von außen, wo die Leute nicht eine aktive Rolle hatten. Also aus meiner Sicht ganz wichtig, ist mehr als eine psychologische Frage, zutiefst auch demokratische. Und meine Frage deswegen, wie weit solche Ansätze, also der Ermächtigung der Menschen, dass sie nicht nur sozusagen Objekt sind von dem großen Wandel, den wir ja vor uns haben, sondern wie weit die Menschen insgesamt aktiviert werden können, eine aktive Rolle haben können, wie weit das auch eine Rolle spielt bei dem, was ihr da bislang angedacht habt.
Ja, also ich denke, die politischen Handlungsempfehlungen werden diese Ermächtigung von zur dezentralen Energiewende, also zur Bürgerenergie beispielsweise oder anderer, werden die auf jeden Fall beinhalten, denn wir müssen ja nun alle Möglichkeiten nutzen, die Energiewende so schnell wie möglich voranzubringen. Und ja.
Ich sag mal, noch mal zum Abschluss aus deiner Erfahrung als auch Klimaaktivistin, aber auch als Mutter, die das jetzt selbst erlebt hat, wie du eindrucksvoll auch geschildert hast mit deinen Kindern, wie die sich engagieren. Was sind die Hauptfaktoren, die im Moment uns von einem guten, nachhaltigen Entwicklungspfad abhalten? Also, wenn du jetzt persönlich, klar, du bist Teil von dem Team, aber wenn du persönlich sozusagen deine Prioritäten benennen würdest, wo müssen wir als erstes ansetzen, damit dann so ein Projekt und Plan dann umgesetzt werden kann? Wo sind die Hauptbarrieren? Was hält denn Richtung, die Entwicklung in die gute Richtung am meisten zurück? Was bremst uns am meisten?
Also ich denke, Desinformation ist sehr mächtig. Also wirkt sowohl auf Politik als auch auf Gesellschaft. Also die Vorstellung, dass erneuerbare Energien den Energiebedarf nicht decken könnten, dass wir ohne fossile Energieträger oder ohne fossile Ressourcen nicht leben könnten, dass alles viel zu teuer wäre oder nicht machbar. Diese Informationen sind sehr verbreitet. Die werden natürlich mit vielen Milliarden von der Fossilindustrie verbreitet und von vielen Menschen und PolitikerInnen geglaubt. Beziehungsweise man kann sich ja auch psychologisch kaum dagegen wehren, wenn mit Wiederholung die Dinge gesagt werden. Und deswegen, ja, also das wäre so der Blick auf die Barrieren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage
Desinformation.
beantwortet habe.
Nee, das glaube ich ist also.
Also das wäre jetzt so meine erste Antwort auf die Frage. Also
Beinhaltet ja eine ganze Menge,
Desinformation.
ne?
Also es ist ja so, wenn ich an meine eigene Bildung denke, ja, also ich habe Abitur gemacht, also keine schlechte Schule besucht, aber Klimakrise und Zusammenhänge zur fossilen Verbrennung oder zum industriellen Zeitalter ist dort einfach nicht aufgetaucht. Und dieses Grundlagenwissen, dass das fehlt, dass Menschen nicht wissen, was CO2 mit der Erderwärmung zu tun hat und wo CO2 herkommt und dass es Alternativen dazu gibt, dass die frei zur Verfügung stehen, die Sonne ist immer da und Wind und Wasserkraft und es gibt erneuerbare Energien und erneuerbare Ressourcen. Wir brauchen keine fossilen Ressourcen, weder zur Verbrennung noch zu sonst irgendetwas. Aber es ist natürlich eine riesige Industrie, die sich aufgebaut hat und die ihre Macht nicht verlieren möchte. Und dass Politik diese mit solchen Subventionen immer noch unterstützt, also das heißt, das Untergehen dieser menschheitsvernichtenden Industrie mit Milliarden Steuermitteln jedes Jahr subventioniert, das liegt an der Desinformation. Es kann anders nicht sein. Wer einmal verstanden hat, in welcher dringlichen Situation wir uns befinden und wie dramatisch die Menschheit vom Untergang bedroht ist, also wer das einmal verstanden hat, der kann ja nicht anders als nach Lösungen suchen und diese mit aller Kraft unterstützen. Es sei denn, die Desinformation greift und man glaubt, das klappt alles nicht, ist sowieso alles verloren, geht auch gar nicht, weil wir haben ja keine Speicher oder was es alles für Informationen gibt, die dazu führen, dass Menschen resignieren. Ja.
Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, ja, die Desinformation, die wirklich, wenn man verstanden hat, wie du sagst, wir haben eine existenzielle Krise, aber wir haben eigentlich alle Lösungen da. Wenn man das verstanden hat und da natürlich versucht, Desinformation reinzugehen und zu verhindern, dass die Leute das richtig kapieren. Ja, liebe Lena, das war eine sehr aufschlussreiche Folge. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Bist gerade noch am Genesen von deiner Krankheit, trotzdem heute mit dabei. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch, dem ganzen Team und dir persönlich auf jeden Fall viel Erfolg. Jetzt erstmal bei dem Fundraising und dann, dass das Projekt dann gut umgesetzt wird und entsprechende Wirkung hat.
Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich auch alles Gute und bis bald.
Dankeschön. Damit verabschiede ich mich heute wieder vom Publikum, und werde den nächsten Gast wieder in Kürze über meine sozialen Medienkanäle bekannt geben. Tschüss und auf Wiederhören.